Deutschlandfunk Kultur. Tacheles.
Und dazu begrüßt sie Thorsten Janschek. Auch wenn sich in dieser Woche in Europa ein kleiner Widerstand gegen die großen Internetkonzerne und Plattformen regte, in Frankreich soll nämlich eine Digitalsteuer eingeführt werden, sind Google und Facebook mächtige und gefährliche Giganten, die drauf und dran sind, eine gesellschaftsverändernde Wirkung zu entfalten. Das jedenfalls glaubt der Leipziger Philosoph Christoph Türke. Schönen guten Abend nach Leipzig, Herr Türke.
Guten Abend, Herr Janschek.
Worin besteht denn eigentlich diese, unser Gemeinwesen, die demokratische Öffentlichkeit verändernde Kraft dieser Plattformen und Giganten?
Zunächst mal darin, dass sie die Öffentlichkeit in ihrem herkömmlichen Sinne als res publica, als eine gemeinsame Angelegenheit mehr oder weniger aushebeln. Beziehungsweise das hat schon zuvor das Internet getan. In seiner Frühzeit, als die große Goldgräberstimmung ausbrach und man sich sagte, endlich können alle direkt ins Netz, direkt Öffentlichkeit machen und müssen nicht mehr über Filter gehen und damit auch über bestimmte Aufseher, nicht? Also alle Redaktionen sind Aufseher, alle Zeitungen haben ihre Aufseher darüber, was Individuen da veröffentlichen wollen und dergleichen. Das brauchen wir nicht mehr. Wir kommen jetzt direkt ins Netz. Und damit realisiert sich überhaupt erst Öffentlichkeit. Jeder kann daran teilnehmen. Die Kehrseite davon war, nein, die Öffentlichkeit verschwindet dadurch, weil nun alles öffentlich wird, privat und öffentlich nicht mehr unterscheidbar ist und jede Äußerung über eine Körperlotion oder eine Anpreisung eines Rasierapparats oder was auch immer genau den gleichen Öffentlichkeitsstatus gewinnt wie die Frage der Staatsverschuldung.
Bevor wir dann auf die Plattform kommen, lassen Sie uns noch einen Augenblick bei dieser Öffentlichkeit, die Sie eben angesprochen haben, bleiben. Also Öffentlichkeit, das haben Sie ja auch gesagt, war mit dem Internet verbunden, also so eine enorme Erweiterung eigentlich der Öffentlichkeit. Jeder kann sich an den Diskursen einer Gesellschaft beteiligen. Das klingt ja erstmal unglaublich verlockend, weil man dann sagen kann, ja, also die, die sonst nur repräsentiert waren oder sich in aller Regel nicht repräsentiert fühlen, die können sich jetzt äußern.
Ja, fantastisch. Wozu,
fantastisch. Warum braucht man überhaupt noch diese Gatekeeper, die Sie angesprochen haben? Also Sie beschreiben das in Ihrem Buch Digitale Gefolgschaft, vom Priester in den Tempeln, die die Riten kontrollieren konnten, bis hin zur Frühzeit der öffentlichen Kommunikation, also als der Buchdruck losging. Immer gab es die Gatekeeper, Lektoren, Redakteure in Rundfunkanstalten zum Beispiel.
Jetzt.
Braucht es die dann wirklich noch oder ist dann nicht eine Gesellschaft viel demokratischer, wenn sie diese Gatekeeper nicht mehr in dieser, sagen wir, diskurshegemonialen Funktion hat?
Das war der Tenor dabei und das war die große Hoffnung und deswegen wurde das Internet zunächst mal als der Raum der Freiheit gefeiert, nicht? Von den Internetpionieren. Das große Cyber-Manifest von Barlow etwa tat das in den 90er Jahren. Ja, alle in direkter Kommunikation, ohne Aufseher, Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Endlich haben wir sie.
Aufklärung.
Kant. Aufklärung, genau. Erstes Resultat, dieses Netz entwickelt sich in kürzester Zeit zu einem Dschungel, wo keiner mehr durchsieht. Und es müssen dringend strukturierende Maschinen her, um sich in diesem Dschungel zurechtzufinden. Und das war die große Stunde von Google und von Facebook. Die einen mit der Suchmaschine, die anderen mit der Like-Maschine, wie ich das nenne. Und die haben dann so etwas wie eine Strukturierung dieses Dschungels vorgenommen. Genial natürlich das Geschäftsmodell, was Google da entwickelt hat. Larry Page, ne? Also toll. Aber das war jetzt so etwas wie die Strukturierung des Dschungels und damit zugleich zeigt sich mehr und mehr die Einrichtung einer neuen Weltordnung. Man orientiert sich über die Strukturen, die diese Maschinen vorgeben. Und damit fällt ihnen ein ungeheures Gewicht zu und es zeigt sich immer mehr, die traditionellen Vormünder der Vergangenheit waren im Vergleich zu diesen neuen Weltordnern Waisenknaben.
Ja, das ist doch, ist sozusagen die eine Seite. Also klarerweise orientieren wir uns auch, wenn wir irgendwas ins Internet stellen, daran, dass es von Suchmaschinen gefunden werden kann. Also das heißt, es müssen bestimmte Schlagwörter rein und sowas. Ich verstehe noch nicht ganz, warum sich dadurch die Öffentlichkeit auflöst.
Naja, weil sie sich inflationiert und weil die Differenz zwischen sämtlichen privaten Angelegenheiten und dem, was man traditionellerweise Res Publica nannte, tendenziell verschwindet.
Aber gerade die Res Publica dort, wo sie entstanden war, war ja nicht gerade demokratisch bestimmt. Also im alten Athen hatten ja nur Bürger im strengen Sinne und dann auch nur Männer Zutritt zur Agora, wo die Res Publica, also die Sachen der Öffentlichkeit, ausgehandelt wurden.
Ja, also das heißt, das war eine total defiziente Res Publica. Und jetzt haben wir so etwas wie eine Basisdemokratie eigentlich ohne Res Publica. Also wo die Res Publica auch bloß ein Informationsposten ist, wie es jegliche Reklame oder jegliche private Kommunikation, das Hin- und Herschicken von Katzenbildern und sonst etwas ist. Dieses alles gerät auf den gleichen Status. Das ist das Problem. Und damit ist die Res Publica zwar noch da, aber vollkommen degradiert. Und die Tendenz geht eben dahin, ja, das brauchen wir doch alles nicht mehr. Öffentlich-rechtlicher Rundfunk, warum denn? Wir haben doch YouTube. Zeitungen, warum denn? Jeder macht seinen Blog, ist doch viel besser. Und damit eine ungeheure Zersplitterung und noch einmal in gewisser Weise auch eine Potenzierung dieses Dschungels. Also die Suchmaschinen und die Like-Maschinen haben ja diese doppelte Wirkung, dass sie einerseits Schneisen schlagen in diesen Dschungel und andererseits zu seiner Expansion enorm beitragen.
Nun könnte man ja sagen, dass die herkömmliche Funktion von Öffentlichkeit, Sie haben das in Ihrem Buch beschrieben, als Läuterung der Vernunft zu sehen ist. Also das heißt, eine Gesellschaft verständigt sich über ihre Anliegen, ihre Werte, ihre Normen und kommt dadurch in einen diskursiven Zusammenhang. Kann das eigentlich eine Öffentlichkeit heute überhaupt noch leisten? Also Sie haben die öffentlich-rechtlichen Medien angesprochen, in denen das stattfindet, schon dadurch, dass wir zur Neutralität verpflichtet sind und das auch sehr ernst nehmen, auch wenn uns andere nachsagen, dass wir Staatsfunk seien oder irgend sowas in dieser Art. Die Zeitungen sind immer noch qualitätsjournalistische Medien. Also gerade hat der New Yorker eine Geschichte über den Einfluss der Republikaner, insbesondere Trump, auf Fox News beschrieben. Und das ist zu einem öffentlichen Skandal geworden. Die Demokraten wollen Fox News jetzt nicht mehr bei ihren Parteiversammlungen dabei haben. Also da funktioniert doch etwas noch ziemlich gut.
Ja, aber man muss hinzusagen, noch. Es funktioniert bereits zu den Konditionen eines neuen Mediums. Und was immer dieses neue Medium für Vorgaben macht, auf die muss man sich einstellen. Insofern ist das so ein bisschen wie das Pfeifen im Walde, wenn dann die Betroffenen sagen, nein, das Internet erweitert ja bloß unsere Möglichkeiten und schränkt uns gar nicht ein, weil es faktisch natürlich so aussieht, wann immer da ein neues Medium auftaucht, Twitter, Instagram, WhatsApp, was immer, sofort müssen alle dort präsent sein, sonst sind sie abgehängt.
Das stimmt.
Und diese Präsenz, die kostet Zeit und Geld. Ja, also apropos Geld, die Parteien haben genau mit diesem Argument, wir müssen überall im Internet präsent sein, ihr Budget erhöht und haben das in einem Hauruck-Verfahren gemacht. Wir kommen sonst gar nicht hinterher. Und dann wird das Ganze als Erweiterung des Handlungsspielraums und als ein Raum neuer Gestaltungsmöglichkeiten ausgegeben, wo man de facto doch bloß hinterher rennt.
Ja, was folgt daraus? Also kann man zurückkehren zu dem klassischen Modell Öffentlichkeit, wie es Gutenberg formuliert hat, sei ein höherer Zustand und der braucht eben so eine Art Gatekeeper-Funktion, jemand, der sagt, das kann man sagen und das kann man nicht sagen. Das klingt ja in unseren Ohren mittlerweile schon ein bisschen nach Herrschaftsdiskurs, nicht freiem Diskurs und so weiter.
Ja, natürlich. Wo immer Gatekeeper sind, ist auch Bevormundung. Es ist nicht nur Bevormundung, es ist auch Fürsprache da. Das ist ja diese Doppeldeutigkeit der Repräsentation. Beides zu sein, Fürsprecher und aber auch Aufseher. Das kriegt man nicht voneinander getrennt, wie man es übrigens auch in der Schule nicht voneinander getrennt bekommt, bei den Lehrern. Und wenn man dann nur den Blick auf die eine Seite richtet, nicht? Also der Aufseher, wir wollen keine Aufseher mehr, und die Seite der Fürsprache, das Eintreten für die, die nicht die gleiche Stimmkraft haben oder überhaupt keine Stimmkraft haben, wenn man die Seite vollständig ausblendet, dann kommt es eben zu diesen Einseitigkeiten, dass man sagt, Repräsentation ist Herrschaft und Repräsentation wollen wir nicht mehr. Und nun haben wir endlich die nicht mehr repräsentative Öffentlichkeit. Und die ist, wie ich fürchte, ein hölzernes Eisen. Und die rächt sich gewissermaßen an denen, die sie ignorieren wollen. Ich habe das so beschrieben, dass ich sage, diese Öffentlichkeit, die repräsentative Öffentlichkeit, die wird, wenn sie ignoriert wird, gewissermaßen zur Furie an denen, die sie ignorieren. Also, und damit war gemeint, so etwas wie Kinder, Jugendliche stellen jetzt direkt ihre Sachen ins Netz, sind schon ganz früh mündig. Ja, und dann geht alles Mögliche durchs Netz, was sie nicht mehr zurückrufen können.
Aber das Gute am Internet, dass man nichts zurückrufen kann, das sind jetzt die Schattenseiten, die Sie beschrieben haben. Es gibt aber auch das Gute daran, dass sich nämlich Menschen, die nicht sozusagen zum Gatekeeper bestimmt sind oder nicht zum Repräsentanten einer Öffentlichkeit bestimmt sind, sich das Recht nehmen, Missstände aufzuklären.
Absolut.
Also denken wir nur an die Blogger in Ägypten oder in China, in Syrien, die für die sprechen, die man überhaupt nicht hören kann und die auch kein Mandat haben, sondern es sich einfach nehmen in diesem Internet. Und das ist ja auch eine ganz gute Angelegenheit.
Das ist absolut eine gute Angelegenheit. Nur das verbuche ich unter den Lichtblicken und den Oasen im Dschungel. Aber nicht unter einem, wie das manchmal geschieht, anderen Internet. Ja, also es gibt Leute, die sagen, ja, es gibt das Internet des Kommerzes und das Internet des Shitstorms und so weiter. Und das wollen wir natürlich nicht. Aber es gibt auch das andere Internet. Und dann kommt alles das, was Sie jetzt anführen. Und das wollen wir. Und das ist doch eine großartige Chance. Ja, nur es gibt nicht zwei Internets, sondern wir müssen die Gewichtungsverhältnisse da mit einbeziehen und dann sind das eben Lichtblicke. Lichtblicke heißt, die müssen wir natürlich unterstützen. Aber das Verrückte ist, dass dann die Reste einer repräsentativen Öffentlichkeit sich gleichsam eine Nische in diesem Internetdschungel, der die repräsentative Öffentlichkeit ignoriert. Die ist dem wurscht. Aber er gibt eine Nische für sie und ermöglicht, dass Leute mit enormer Zivilcourage, ja, die zum Teil also ganz furchtbar
ist
auch dafür. Ja, natürlich. Der Raif Badawi zum Beispiel in Saudi-Arabien befindet sich in einem ganz furchtbaren Zustand. Aber da hat sich dann sozusagen die repräsentative Öffentlichkeit verkrochen in eine Nische, in einem Gebiet, dem die repräsentative Öffentlichkeit eigentlich Schnurz ist. Das ist das Paradox dabei und das wird selten mitbedacht. Ja? Natürlich muss man diese Leute unterstützen. Natürlich müssen wir alles, was repräsentative Öffentlichkeit weiterhin gewährt unterstützen. Natürlich bin ich der Auffassung, dass öffentlich-rechtlicher Rundfunk gestützt werden muss. Ja, aber wir sehen das Gegenstück. Sehr interessant, die Initiative, die es letztes Jahr in der Schweiz gab. Schaffen wir doch den öffentlich-rechtlichen Rundfunk ab. Wir wollen doch.
No Billag.
No Billag heißt das, genau. Wir wollen doch dafür keine Steuern mehr zahlen, denn wir informieren uns ja eh übers Internet. So, diese Initiative ist zwar abgeschmettert worden, aber was ist passiert? Der Rundfunk hat nicht etwa einen Triumph gefeiert, sondern gesagt, naja, wir müssen uns aber auch auf die einstellen, wir müssen abspecken. Das heißt, das ist in gewisser Weise schon ein Eingeständnis und eine Konzession an diejenigen, die diese Initiative gestartet haben. Und ich fürchte, diese Konzession wird nicht dazu führen, dass man sagt, na prima, jetzt habt ihr doch den Schuss gehört, sondern das dazu führt, in einiger Zeit eine neue Initiative zu starten und zu sagen, ihr habt ja durch euer Abspecken selber schon eingestanden, dass ihr im Grunde überflüssig seid. Dann wird die zweite Initiative gestartet und wenn die nicht klappt, vielleicht eine dritte.
Schauen wir mal. Der ja. Leipziger Philosoph Christoph Türke heute zu Gast in Tacheles im Deutschlandfunk Kultur. Herr Türke, Ihre Grundthese ist ja, dass die Plattformen und die Giganten im Internet, GAFA nennt man die ja mittlerweile, also Google, Amazon, Facebook, Apple, dass die eine Stammesgesellschaft wieder erzeugen. Also im Grunde genommen in der Öffentlichkeit sowas erzeugen wie einen Rückschritt hinter die zivilisatorische Moderne und dann neue Clanstrukturen erzeugen. Wie kommen Sie denn zu dieser starken, sehr weitreichenden These?
Zunächst dadurch, dass die Magneten darstellen, die in ungeheurer kurzer Zeit Schwärme von Milliarden von Menschen angezogen haben. Ein Schwarm ist so etwas wie ein unterkomplexes, primitives, soziales Gebilde. Und diese Konstitution von solchen Schwärmen gehört mit zur neuen Weltordnung, die diese Plattformen herstellen. Ja? Also sie sind nicht nur Ordnungsfaktoren, Orientierungsfaktoren, ja, dass man sich im Dschungel wieder zurechtfindet, sondern sie konstituieren auch neue soziale Gebilde, die aber eigentlich sehr archaischen alten Gebilden ähneln, nämlich Schwärmen oder Horden. Und damit nicht genug, sondern sie sind ja längst dabei, nicht nur Information fluktuieren zu lassen, sondern die Menschen bei sich zu fixieren, also in ihrem Bannkreis zu halten, dadurch, dass sie so etwas zu schaffen versuchen wie große Versorgungsanstalten. Alle basteln an Modellen für Gesundheitsversorgung. Alle basteln an Modellen für Transport und Verkehr. Alle basteln in irgendeiner Weise an Bildungskonzepten, die sie dann selber übernehmen wollen und verwalten wollen. Und zwar dadurch, dass überall eine immense Logistik aufgebaut wird. Das geschieht zum Teil außerordentlich raffiniert, nicht? Dass also gesagt wird, naja, wir brauchen für die Regelung des Straßenverkehrs in der Zukunft, damit der nicht eine Katastrophe ergibt, eine internetgesteuerte Logistik. Leuchtet ja erstmal ein. Und die Logistik, die entwickeln wir. Wir haben dafür das Know-how und das Datenspeicherungspotenzial. Und die gesamte Produktion von Verkehrsmitteln gerät allmählich in diesen logistischen Sog, sodass die großen Autofirmen, Autoproduzenten zum Beispiel, so etwas wie Zulieferern einer gigantischen Verkehrslogistik gemacht werden sollen. Und damit haben die natürlich einen ganz enormen Einfluss, eine ungeheure Macht. Ähnliches geschieht auf dem Gesundheitssektor. wo versucht wird, Modelle auszuarbeiten, wo man zunächst mal einen großen Teil der Diagnostik an Maschinen übergibt, also jetzt intelligente neue Maschinen. Ja, dann kann man diese Maschinen verwalten. Dann werden die Ärzte zu Anhängseln dieser Maschinen, die nur eingesetzt werden in nicht mehr Routinefällen. Dann wird die ganze Krankenversorgung damit hineingezogen und dann werden den Nutzern dieses Versorgungssystems höchst günstige Tarife angeboten, weil ja alles in einer Hand ist und weil dadurch Synergieeffekte entstehen und sich diese ganze Verwaltung enorm verbilligt. So, und dann entstehen gewissermaßen ganze Lebenswelten innerhalb dieser neuen Schwarmgebilde. Und die haben etwas Hochtechnologisches einerseits, selbstverständlich. Andererseits, ja, sind sie unterkomplexe, archaische Gebilde. Und es gibt ja schon Tendenzen dahin, dass dann so etwas entstehen würde wie ein Facebook-Clan, ein Google-Clan, ein Amazon-Clan. Ja, also wo die Mitglieder, die Angehörigen sich nur noch innerhalb dieses Systems, die sprechen dann von einem Ökosystem, obwohl das mit Öko im herkömmlichen Sinne sehr wenig zu tun hat, innerhalb eines Ökosystems bewegen und philosophisch gesprochen so etwas wie eigene Lebenswelten dort entstehen.
Und dadurch wird, wenn ich das richtig verstehe, also weil Sie ja jetzt Medizin, Transport angesprochen haben, vorhin hatten Sie über Bildung gesprochen, dadurch kann man ja sagen, das sind eigentlich Kernaufgaben staatlichen Handelns und Ordnungshandelns.
Genau.
Wird dadurch der Staat auch entwertet oder entkernt?
Ja, die Tendenz geht genau dahin. Man weiß heutzutage kaum noch, man erinnert sich kaum noch, dass es bis in die 90er Jahre so etwas gab wie ein Postministerium.
Ja,
durch die Informationstechnologie hat sich das schlicht aufgelöst. Eine Verkehrslogistik, eine plattformgesteuerte Verkehrslogistik, eine plattformgesteuerte Gesundheitslogistik, die kann in durchaus absehbarer Zeit genauso Verkehrsministerium, Gesundheitsministerium, all dieses erübrigen, weil diese Plattformen kommen und sagen, Leute, wir machen das billiger als ihr. Wir übernehmen das für euch.
Und niemand wird widersprechen, weil es tatsächlich billiger ist als
genau.
Ein komplizierter, genau. Kontrollierender genau. Beamtenapparat.
Ja, sodass wir gar nicht mehr wirklich sehen können, was haltbare Kernaufgaben des Staates sind. Die ganze Deregulierung hat mal ursprünglich so angefangen, dass man gesagt hat, naja, wir privatisieren zum Beispiel die Bahn und wir privatisieren Krankenhäuser und wir privatisieren das Telefon und das können andere dann besser machen und dafür werden Kapazitäten frei für die Kernaufgaben des Staates. Das stärkt den Staat. So, und nun haben die Plattformen, die dabei entstanden sind, ja, denen man gewissermaßen den kleinen Finger gegeben hat, der Privatwirtschaft, die nimmt jetzt die ganze Hand und kommt und sagt, pass mal auf, wir übernehmen jetzt eure Kernaufgaben und wir machen das doch viel billiger. Das spart euch Staatsausgaben und hilft euch bei der Umschuldung eurer hohen Staatsverschuldung etwa.
Was muss man denn, Herr Türke, davon halten, wenn jetzt Mark Zuckerberg in dieser Woche etwas sehr Merkwürdiges gesagt hat? Nämlich er hat gesagt, man will um den Schutz der Privatsphäre willen wegkommen von diesem ganz öffentlichen Posting hin zu einer eher privaten Kommunikation auf den Plattformen, die sogar so verschlüsselt sein soll, dass selbst der Anbieter gar nicht mehr mitlesen kann und also die nötigen Daten auch nicht abfischen kann. Hm. Heißt das dann, dass auch die private Kommunikation monopolisiert wird? Also Mark Zuckerberg hatte gesagt, wenn ich über die Zukunft des Internets nachdenke, glaube ich, dass eine Kommunikationsplattform, die sich auf die Privatsphäre konzentriert, noch wichtiger werden wird als die heutigen offenen Plattformen.
Naja, das macht er so mit dem Gestus der Philanthropie, nicht wahr? Also ich muss mich doch um die Kommunikation kümmern und ich habe ja nie etwas anderes gewollt, als dass die Menschen ihre Wünsche und Anliegen teilen. Und insofern muss ich das stärken. Wenn er das tut, dann offensichtlich, weil er woanders her aus den vielen anderen Unternehmen, die ihm inzwischen gehören, so viel Daten zieht, dass er diese Privatdaten gar nicht mehr für so interessant erachtet. Und auf der anderen Seite bleibt natürlich die Frage, ob Daten, die durch Facebook verschlüsselt werden, so weit verschlüsselt werden können, dass Facebook selber da nicht mehr herankommt. Das halte ich für nicht sehr glaubwürdig. Also das ist wahrscheinlich eine Public Relation Initiative, die er da gestartet hat. Aber ich glaube nicht, dass sie wirklich ein Umschwenken und Umdenken des Unternehmens und ein Schritt zur Humanität ist. Die sitzen überall am längeren Hebel. Das ist das Problem.
Da fragt man sich dann schon zum Ende unseres Gesprächs, was kann man tun? Denn das Ganze ist entstanden, das finde ich bei Ihnen einen sehr interessanten Gedanken, aus einer großen Informalisierungswelle. Also unsere Lebensverhältnisse sind immer weniger formal geworden. Wir unterscheiden eigentlich oft nicht mehr zwischen Arbeit und Freizeit, zwischen öffentlich und privat und so weiter. Die Frage ist, wenn das die Folgen sind, Erosion des Staates, Monopolisierung der Kommunikation und so weiter, was können wir denn eigentlich tun?
Tja, in gewisser Weise können wir, wie Walter Benjamin das genannt hat, nur versuchen, den Griff nach der Notbremse zu machen. Ja, also Revolution war für ihn nicht die Lokomotive der Weltgeschichte, sondern der Griff des in diesem Zuge reisenden Menschengeschlechts nach der Notbremse. Und das ist eine außerordentlich hellsichtige Bemerkung gewesen, weil sich kritisch zu all diesem Verhalten bedeutet, Bremstätigkeiten auszuüben, bestimmte Form repräsentativer Öffentlichkeit zu erhalten, zu sagen, die sind gefährdet, sie stärken, also etwas tun. Das kann man unmittelbar machen. Ja, also unmittelbar können wir nur bremsen. Langfristig gibt es vielleicht Perspektiven, die dann doch so etwas wie ein Licht am Ende des Tunnels erkennen lassen, dass möglicherweise so etwas im Entstehen ist wie eine neue Technologie, die in eine andere Richtung deutet. Und zwar durch die Erfindung des 3D-Druckers, mit dem sich in gewisser Weise die Hochtechnologie, wie sie gegenwärtig herrschend ist, eine Art Kuckucksei ins Nest gelegt hat, weil sie nämlich die Perspektive einer neuen, auf Hochtechnologie-Niveau stattfindenden Selbstversorgung eröffnet. Dass der 3D-Drucker so etwas ist wie die Vorform eines Personal Producers, eines PP, der an die Seite des Personal Computers, PC, tritt. Und wenn das passieren würde, könnte er in der Tat eine neue Produktionsweise der Selbstversorgung in Gang setzen. Und die hätte tatsächlich die Perspektive, die kapitalistische Vergesellschaftungsform in bestimmter Weise aufzubrechen. Und dass damit zumindest das Potenzial einer nachkapitalistischen Gesellschaft da ist. Aber das ist bisher nur ein Silberstreif am Horizont, aber immerhin.
Licht am Ende des Tunnels. Wir könnten noch ganz viel darüber sprechen. Zu Gast in Tacheles war der Leipziger Philosoph Christoph Türke. Sein jüngstes Buch trägt den Titel Digitale Gefolgschaft auf dem Weg in eine neue Stammesgesellschaft. Erschienen ist es im C.H. Beck Verlag. 251 Seiten kosten 16,95 Euro. Tacheles zum Nachlesen und zum Nachhören finden Sie wie immer auf unserer Homepage und in allen Suchmaschinen, nehme ich an, www.deutschlandfunkkultur.de. Und hier geht's gleich weiter nach den Nachrichten mit Klicks, Likes und Followern. Im Feature untersucht nämlich Christine Werner, was es heißt, im Internet Erfolg zu haben. Viel Spaß dabei.